der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Es ist wieder Zeit für einen Podcast und wir sitzen hier miteinander am Schreibtisch. Wir, das ist Pastor Jonas Schröter, mein Mann, Pastor in der Lutherischen Freikirche in Wangen.
Und mir gegenüber sitzt die Claudia, meine Frau. Und wir beide haben uns in den letzten Tagen intensiv mit dem Psalm 31 beschäftigt. Und da wollen wir heute mal gemeinsam nochmal reinschauen.
Erinnerst du dich eigentlich an eine unserer ersten Wanderungen als Ehepaar? Wir waren im Montafon und sind, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, sind mit der Bergbahn hochgefahren. Ich hatte
wunderbarer Sonnenschein.
Ich hatte neue Trekkingstöcke gekriegt zum Abschied von meiner Arbeitsstelle. Und wir sind auf der Bahn ausgestiegen und ziemlich schnell zog der Himmel zu. Und es wurde kalt. Man hat schon zu befürchten gehabt, dass es regnet. Und ich war völlig bergunerfahren. Du kanntest dich ja damals mit den Bergen etwas besser aus.
Ja, eigentlich weiß man das, dass im Hochsommer in Bergen mittags irgendwo ein Gewitter kommt. Aber wir waren, glaube ich, schon ein Stück gelaufen. Und dann wurde das klar, das zieht zusammen. Und da sahen wir auch schon, wie es auf der anderen Seite von Bergen die Regen, also der Regen oder Hagel da runterging. Was machen wir dann? Zurück zur Bergbahn, da waren wir zu weit gelaufen.
Ja, und ich weiß nur, du hattest irgendwie auf dem Schild dann gesehen, dass es irgendwo, also in der Erinnerung so ums Eck, eine Hütte geben muss. Und hast dann zu mir gesagt, lass uns mal schnell zu der Hütte gehen.
Und wir genau, das stand auf diesen Wegweisern drauf und wir saßen nicht, weil das über dem Grat drüber war. Wir sind dann also losgelaufen in der Hoffnung, dass die Hütte nicht ganz so weit weg ist, über dem Grat drüber und sahen dann auch die Hütte dann schon auf der anderen Seite und dann im Laufschritt so fast.
Sind wir hin und Türe auf und rein in die Hütte und es fing an zu schütten. Und mit uns oder vor uns waren da schon viele andere, die diese Idee hatten. Aber es war so meine erste Erfahrung mit heftigem Regen in die Berge und Schutzhütte.
Draußen hätte man sich ganz, ganz komisch gefühlt bei dem Unwetter, was da losbrach. Und drinnen war es schön gemütlich und warm. Und mal drauf vertraut, dass die Hütte schon stabil genug gebaut ist, dass sie das Unwetter aushält.
Und wir wollen ja eigentlich nicht über Urlaubserinnerungen und Schutzhütten reden, aber der Psalm...
Im Leben gibt es das ja auch immer wieder mal, dass es nicht nur Sonnenschein gibt, sondern dass Gewitterwolken aufziehen, dass es schwierig wird oder sogar unangenehm und eklig.
Dass es heftig reinregnet.
Und da wäre es ja nicht schlecht, eine Schutzhütte zu haben.
Genau, und der Psalm, über den man heute redet, Psalm 31, legt es nahe. Und ich fand den jetzt auch total passend. Überschrieben ist er in der Lutherbibel mit »Geborgen in Gottes Händen«. Geborgen in Gott. Ich würde sogar drüber schreiben, ein Gebet in Zeiten der Not.
Ja, ich lese einfach mal ein paar Verse. Der ist recht lang, da kommen wir heute auch nicht dazu, den komplett durchzulesen und durchzuarbeiten. Ein Psalm Davids vorzusingen. Also David ist derjenige, dem Gott diese Worte gegeben hat für uns. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Rette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfe. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
David steigt gleich ein ins Problem und sein Problem an der Stelle ist, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Oder seine Bitte, lass mich nicht zu Schanden werden.
Das ist ein Wort, was wir heute nicht mehr allzu oft gebrauchen. Das ist Schande, Ehre und Schande.
Ja, bei Ehre und Schande, da fällt mir dann ein, dass man seinen guten Ruf verlieren könnte. Ja, als Christ zum Beispiel, wenn ich auf Gott vertraue und bete, in der Krankheit sage, Gott wird helfen. Und dann andere, es passiert nichts und andere dann sehen und sagen, na, wo ist denn dein Gott?
Da hast du gelernt und gelernt für die nächste Prüfung und hast gedacht, du hast alles gegeben, was du kannst und dann kriegst du die Note gesagt und die ist eher suboptimal. Und genau, du weißt also, gar nicht, ob es weitergeht mit deinem Studium oder mit deiner Ausbildung.
Also du meinst, dass man dann sagt, aber Gott, lass mich nicht dumm dastehen vor anderen. Mit meinem Glaube oder mit meinen Fähigkeiten oder mit dem, was ich mache.
Wenn man den Psalm weiter durchliest, da kommt es auch immer wieder das Thema, dass wir zu Schanden werden, weil andere Leute sich die Zunge wetzen und über uns herziehen und Sachen erzählen, die überhaupt nicht stimmen.
Ja, du hörst ja, all meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und Schrecken meinen Freunden. Also sogar nicht nur irgendwelche Bedränger, die mir feindlich gesonnen sind, sondern sogar die Nachbarn und die Freunde, also die Menschen, die mir am nächsten sind, redet schlecht über mich. Und dann die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir. da ist irgendwo die Rede von zänkischen Zungen und von Lügenmäulern. Also richtig fast eine Art von Mobbing, von Verachtung.
Genau, Mobbing ist ein moderner Begriff und ich denke, das kennt auch so ziemlich jeder, dass man nicht so genau weiß, wie denken die anderen über mich, achten die das, was ich tue oder worüber reden die, wenn ich nicht dabei bin? Wahrscheinlich reden sie Schlechtes über mich. Und manchmal ist man ja auch selber dran schuld. Da sind irgendwelche Fehler passiert. Wir wissen, Jesus hat es mir vergeben. Aber wir wissen genauso, die anderen vergeben es nicht. Die merken sich das gut und bringen es bei irgendwelcher Gelegenheit wieder an.
Ja, ich finde, da passt der Psalm so richtig gut. Weil wenn ich dann zu Schande werde, wenn andere schlecht über mich redet, das macht mir ja auch Not, da fühle ich mich schlecht. Und dann finde ich toll, dass der David, der betet hier, Herr, du kennst die Not meiner Seele. Also er geht mit seinem inneren Leiden, mit dem, wo ihm das zu Schande wird, Mühe macht, geht er zu Gott und sagt, du kennst die Not meiner Seele, was ich vielleicht gar nicht in Worte fasse, gar nicht aussprechen kann.
Rette mich um deiner Gerechtigkeit willen. Jo. Ja, also noch eins zu dem Gedanken, lass mich nicht zu Schanden werden, ist natürlich, wie stehen wir vor Gott da? Wie ist da meine Ehre oder Schande. Da denke ich so dran, wie haben sich Adam und Eva gefühlt an dem Tag, wo sie von dem verbotenen Baum gegessen haben, die verbotene Frucht gegessen haben und dann abends im Garten, da hatten sie schon diese Lendenschurze gemacht und dann kam Gott und stellte sie zur Rede.
Ja, das, wenn man den Psalm genau anguckt, steht da auch am Anfang, Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmer mehr zu Schanden werden. Und im Hebräischen heißt es sogar, lass mich in Ewigkeit nicht zu Schanden werden. Also der David hat nicht nur den Blick auf das, dass ich hier und heute in meinem Leben zu Schande werde, sondern es geht auch darum, lass mich in Ewigkeit vor deinem Gericht nicht zu Schanden werden. Dass ich da nicht peinlich berührt dastehen muss und denken muss, oh ja, was habe ich getan? Wie schrecklich war das? Oder
wenn wir an unsere eigene Schuld vor Gott erinnert werden, da ist natürlich das Gebet umso wichtiger. Herr, erbarme dich oder Herr, ich traue auf dich. Herr, hilf du mir.
Na, ich finde es aber interessant, dass der David eben nicht nur das Momentane, sein momentanes Ergehen vor Augen hat, sondern eben ans Ende seines Lebens denkt und sagt, in Ewigkeit will ich nicht zu Schande werden. Also wenn ich überlege, wofür bete ich? Da hat man das eigene Leben, da hat man noch Menschen vor Augen, die einem wichtig sind und vielleicht noch die momentane politische oder Weltsituation, auch den Krieg in der Ukraine. Aber für das jüngste Gericht bete ich nicht.
Also ja, das wäre auch noch ein Stichpunkt, wo wir in Not geraten können. Oder na gut, das sehen wir jetzt auf dem Fernsehbildschirm oder in den Nachrichten jeden Tag knüppeldick, wie Menschen in Not geraten durch diesen Krieg, wenn dann Panzergranaten explodieren oder eben auch die Soldaten, die in den Panzern sitzen und beschossen werden und gar nicht wissen, warum sie diese mörderischen Waffen da abfeuern sollen. Wo finde ich Schutz? Da braucht es einen Luftschutzbunker und da können wir uns gut, oder nee, das können wir uns eigentlich nicht vorstellen, wie sehr da die Angst hochkocht, weil es ja dann ums Leben geht.
Ja, und das spricht der David ja in seinem Psalm auch an und sagt, sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Also er steht selber in der Lebensgefahr und macht dann aber weiter, ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Angesicht über deinem Knecht, hilf mir durch deine Güte.
Und das zieht sich also durch den ganzen Psalm durch, dass David offenbar hier einen Zufluchtsort hat. Er hat eine Schutzhütte, er weiß, wohin gehen kann.
Ja, und er sagt ja, ich hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wieso er in all den verschiedenen Situationen, die er anspricht im Psalm, in allem verschiedenen Ergehen im Leben, wieso er so offen zu Gott geht, weil er weiß, du bist mein Gott. Es ist nicht irgendwo über dem fernen Sternenzelt ein höheres Wesen, das mal irgendwie zuguckt, was da passiert oder das da irgendwo thront, sondern es ist ein ganz persönlicher Gott, zu dem er Beziehung hat. Du bist mein Gott. Du bist mir zugewandt.
Er betet einerseits, sei mir ein starker Fels und eine Burg, aber dann betet er gleich weiter, denn du bist mein Fels und meine Burg. Wir können uns also vorstellen, so auf einem Felsen schroff, mit schroffem Hängen, dann ganz oben, da ist eine Burg. Und wer konnte die einnehmen? Niemand. Wenn die Zugbrücke hochgezogen haben, dann haben die oben gesessen und sich angeguckt, wie die Feinde versucht haben, irgendwie an der Burg hochzuklettern, da kam keiner rein.
Und auch an der Stelle sagt er ja schon, Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Aber da wird deutlich, der David kennt Gott. Es ist nicht irgendwie nur eine theologische Idee, das ist nicht was, was er irgendwo mal gelernt hat, sondern um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Und wir kennen ja den Namen Gottes auch. Wir wissen von dort, wo er sich bei Mose offenbart hat, als Jahwe, ich bin der ich bin oder ich bin für dich da, bis dahin, wo es beim Jesaja heißt, der Sohn der Jungfrau heißt Immanuel, Gott mit uns, Jesus, Gott ist Rettung. Das sind die Namen Gottes. Gott ist für uns, Gott ist mit uns. Aber um Jesu willen.
Da gibt es also eine deutliche und feste Schutzburg. Und zwar bei Gott finden wir Ruhe, da finden wir Sicherheit. Hier geht es in dem Gebet weiter. Ich hasse die sich halten an nichtige Götzen. Ich aber hoffe auf den Herrn. Es gibt dann also einige Schutzburgen oder scheinbare Zufluchtsorte. Genügend Geld haben.
Eine gute Versicherungen, Versicherung. Ja. Ehepartner, Familie, Freunde.
Guten Freundeskreis, da kommst du schon ringsrum. Oder man verlässt sich auf seine eigene Kraft und seine eigene Cleverness. Ich schaffe das schon, ich habe es bis jetzt immer geschafft.
Und letztlich, da steht nichtig. Nichtig könnte man sagen, es heißt vergänglich, schnell wegfliegend wie der Nebel oder der Lufthauch im kalten Morgen. Aber nichtig heißt eben auch kraftlose Götzen. Also nicht nur schnell vergänglich, sondern ohne Kraft, ohnmächtig.
Und demgegenüber... Ich hoffe auf dich, Herr. Das ist der starke Gott, der eine wirkliche Schutzburg ist, dessen Mauern ganz oben auf einem Fels gebaut sind, wo wirklich keiner rankommt. Der Herr, der die Welt geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält. Bei dem suchen wir Schutz oder bei dem, von dem erbitten wir Schutz.
Und dieser Gott, der auch eine Person ist, der lebendig ist und handeln kann, da geht es ja weiter. Du kennst die Not meiner Seele, du übergibst mich nicht in die Hände meines Feindes, du siehst mein Elend an, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Also es ist ein aktiv handelnder Gott, während eine Versicherung oder meine Leistung ja nichts ist, was handeln kann. Es ist ein lebendiger Gott.
Gott, der handelt auch in Bezug auf unsere Schuld. Das ist ja interessant, dass ein Vers hier draus in der Passionsgeschichte vorkommt, nämlich Jesus, als er stirbt am Kreuz unter unmenschlichem Leiden, also unmenschlich auch in dem Sinne, dass er eben die Sünde der ganzen Welt auf seinem Rücken trägt und da betet er, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dieser Vers ist also hier aus dem Psalm 31.
Ich finde es interessant, dass Jesus das in der Stunde seines Todes sein Geist in Gottes Hände befiehlt und nicht sein Körper.
Ja, der Körper also, stirbt, aber Jesus befiehlt seinen Geist in Gottes Hände und er hat also das geschafft, was kein Mensch schaffen kann. Er hat die Sünde der ganzen Welt weggenommen. Also auch, wo ich merke, dass ich versagt habe, wo ich denke, ja, Gott kann ja gar nicht auf mich aufpassen. Er lässt ja die Zugbrücke nicht unten, wenn ich komme für die Schutzburg, sondern er zieht hoch und sagt, bleib draußen. Nein, Jesus hat mir mit seinem Tod am Kreuz den Zugang geschafft zu Gott, eben zu dieser Burg, zu dem Fels, wo ich in Sicherheit bin.
Und es kann vielleicht ja auch für uns ein Gebetsanliege sein, schon fast als Abendgebet, bevor mich die Sorge quälet in der Nacht und die schlechte Träume und bevor mich schlaflos rumwälzt, am Abend schon zu beten, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Gott, bring meine Seele jetzt für diese Nacht zur Ruhe. Und dann natürlich auch in der Stunde des Todes. Und zu wissen, ja, ich kann mich damit abfinden, mein Körper wird verfallen. Der leidet auch unter Krankheit, der ist anfällig für Schwäche. Aber entscheidend ist, dass Gott meinen Geist in seine Hände nimmt.
Ja, das ist auf alle Fälle ein Vers, den man mal auswendig lernen sollte und der mal als Kärtchen auf dem Schreibtisch stehen sollte oder am Kühlschrank kleben, in deine Hände befehle ich meinen Geist, nämlich dann, wenn es dazu kommt, dass die letzte Stunde geschlagen hat. Gut, das ist für die meisten weit weg, aber es ist einfach was, was man einfach mal auch auf Vorrat haben könnte.
Und warum kann ich meinen Geist in Gottes Hände befehlen, der David? Also ich denke, wir müssen den zweiten Teil von dem Vers mitbeten, denn du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Der Blick ist in dem ganzen Gebet immer auf Gott und ich glaube, dass das auch Hilfe sein kann, wenn wir in Notzeiten sind, ob das jetzt innere Not ist, ob das Not ist, weil wir Liebeskummer haben, weil man allein ist, weil man keinen Partner findet, ob das Not ist durch Krankheit oder Not ist durch Jobverlust oder durch Mobbing oder Not, auch wenn man jetzt weltweit guckt, wenn man uns Sorgen macht. Entscheidend ist, dass ich weiß, wer ist dieser Gott? Herr, du treuer Gott. Herr, ich kenne deinen Namen. Ich weiß, wer du bist. Du bist für mich Zuflucht. Du bist gnädig, du bist gütig, du bist kraftvoll, du bist mein Gott. Der David hat in allem den Blick voll auf Gott.
So ging es David. Und wir dürfen auch Zuflucht suchen bei dem Herrn, dem ewigen Fels. Also wenn ich mich noch mal erinnere an die Situation da im Hochgebirge, als dieses Unwetter aufzog und wir dann schon über dem Grat waren und drüben die Schutzhütte haben stehen sehen. Also ich glaube, an der Stelle brauchst du niemanden zu schubsen oder zu drängen oder zu überreden, jetzt in diese Hütte zu gehen. Das ist dann einfach für alle klar. Alle Wanderer, die dort in der Gegend waren, die sind losgerannt und haben es meistens noch geschafft oder vielleicht auch manche nicht, aber jedenfalls alle hatten das Ziel gehabt, in diese Schutzhütte zu gehen.
Wobei ich glaube, das ist nicht nur, wenn man die Schutzhütte sieht, weil da wird ja das Bild mit Gott hinken, weil Gott sehen wir nicht. Aber wir wussten ja eigentlich schon in dem Moment, wo wir das Schild gesehen haben, da war von der Hütte noch nichts zu sehen, aber da stand ein Schild, Schutzhütte, so und so weit. Da wussten wir schon, die Schutzhütte, das ist ein Haus mit einer dicken Mauer, die hat ein dichtes Dach, da wird wahrscheinlich auch die Heizung an sein, um nasse Kleider zu trocknen.
Die haben ein schönes Öfchen angeheizt.
Man wusste ja schon durch das Schild, was einen dort erwartet. Also ich muss es gar nicht erst sehen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt.
Und dieses Schild haben wir ja im Prinzip auf Gott. Nämlich der Psalm zum Beispiel oder eben überhaupt die Botschaft der Bibel. Hey, da ist eine Schutzhütte. Du darfst zu Gott gehen in deiner Not. Du musst da nicht alleine sitzen bleiben und das vielleicht noch Freunde suchen, mit denen du das bereden kannst. Du kannst mit Gott bereden.
Ja, und vor allem aber auch dieses Schild, dass wir überhaupt mal wissen, wer dieser Gott ist, dass er sich uns offenbart hat mit all seinen Eigenschaften.
Da ist dieser Psalm 31 ein wunderbares Hinweisschild, was uns in so vielen von verschiedenen Seiten aus zeigt, wo dieser Fels und diese Burg ist und was wir dort finden. Und das ist eben diese Einladung, auch auf Gott zu vertrauen. Oder in dem Bild gesprochen, dass wir auch zu diesem Fels gehen oder zu dieser Schutzhütte.
Ja, und wenn ich Gott vor Augen habe, dann kann ich auch wieder David eben beten, neige deine Ohren zu mir. Und ich finde, das ist ein tolles Bild. Neige deine Ohren, hab deinen Kopf zugewandt, hör mir aktiv zu, wie es mir geht. Rette mich, du wollest mich leiten und führen. Gib mir Wegweisung, wie es in meinem Leben weitergeht.
Das wäre eben gut, wenn wir uns das ins Herz aufnehmen, dass wir diese Bitten und diese Gebete in Gedanken einfach haben und dass wir das auch so beten können, eben dann, wenn es dran ist, wenn es schwierig wird.
Ja, und dann auch, wenn wir zum Beispiel mal wieder versagt haben und uns vielleicht auch vor Gott schämen, dass wir wirklich auch beten können, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Lass dein Angesicht leuchten über mir. Segne mich in dem, was ich jetzt tue. Sei mir gewogen, guck gut, guck wohlwollend auf mich.
Meine Zeit steht in deinen Händen. Rette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen.
Und wie viel Vertrauen steckt da drin? Meine Zeit steht in deinen Händen. Egal was kommt, ich weiß, mein Leben, meine Gegenwart und meine Zukunft, mein Alltag, Tag und Nacht, ist in Gottes Hand. Voll Vertrauen und auch voll Hoffnung. Herr, ich hoffe auf dich. Und dann kann es eben auch sein, wie der David sagt, ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte. Dass dann die Freude in aller Not wieder in einem wach wird und dass man dann auch Gott loben kann, gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt.
Das soll man ja nicht vergessen, auch zu danken, wenn wir diese Bitten vor Gott getragen haben, auch in Verzweiflung oder wenn wir zu Schanden werden, dass wir dann, wenn wir in der Schutzhütte sind, wenn es wieder warm ist und trocken, und es draußen stürmt, dass wir dann dran denken, Herr, ich danke dir, dass du mich bewahrt hast.
Ja, und sogar, also ich finde sogar noch drüber hinaus, eben Gott zu loben, auch vor die andere dann. Nicht nur ich danke dir, sondern ich lobe dich dafür und ich bezeuge Gott, liebt den Herrn alle seine Heiligen. Denn die Gläubigen behütet der Herr und vergilt, seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn habt.
Wenn man den Psalm 31 aufgeschlagen hat, müsste man sich eigentlich jetzt mindestens 5 Notizzettel nehmen und wenigstens 5 Sprüche rausschreiben, die man sich dann Woche für Woche an den Kühlschrank heftet oder unter die Schreibtischlampe klemmt, dass man es vor Augen hat, dass man es auswendig lernen kann, dass man es im Herzen hat für den Fall, wo wir in Not geraten, wo wir Angst haben, zu Schanden zu werden, dass wir diese Worte haben, die uns zu dieser Schutzhütte bringen. Und wir beten. Herr himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du unser starker Fels und unser Bug bist. Lass es uns doch immer erkennen, dass wir bei dir Hilfe finden, dass wir bei dir Schutz finden. Herr, bewahr uns davor, dass wir uns auf kraftlose Götzen verlassen und mach uns immer wieder klar, dass du da bist für uns, wenn es schwierig wird. Amen.
Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de